Das Leben ist überhaupt lebenswert. Aber wenn wir in unser Leben gute Werte reinbringen und auch gute Werte leben, Werte wie zum Beispiel eben Herzensfrieden, das bedeutet, dass wir versöhnt sind mit Gott und mit den Menschen. Oder eben auch Glauben, was bedeutet, dass im Glauben Kraft da ist, die uns durchträgt und die Dinge möglich macht, die wir uns selber fast nicht vorstellen können. Oder eben auch Fürsorge. Wenn wir, darüber möchte ich heute sprechen, wie schon gesagt worden ist, dann wird klar, unser Leben wird wertvoll sein. Es wird lebenswert sein, es wird gesättigt werden durch die guten Werte und es wird zu einem Ziel kommen, wo wir am Ende sagen dürfen, ja, unser Leben hat sich gelohnt. Die guten Werte, sie sind wie Hilfen für uns, wenn wir sie in unserem Leben haben. Und ich möchte heute, wie schon gesagt, über Fürsorge sprechen und den Text dazu habe ich aus Hebräer 10, die Verse 24 und 25. Und wir lesen da, Hebräer 10, Vers 24 und 25. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Erstens, ermutige zu Gutem. Wir alle haben ganz bestimmt schon diese Geschichte gehört von Kain, der seinem Bruder den Abel umgebracht hat. Und im Grunde genommen ist es, frustrierend, in der Bibel lesen zu müssen, dass der erste Mord ein Brudermord ist, oder? Ein Bruder bringt den anderen um. Aber wenn wir diese Geschichte genau lesen, dann stellen wir schnell fest, es ist nicht einfach so passiert, sondern da war jemand, der hat eigentlich aufgepasst, der hat eigentlich interveniert, nämlich Gott. Gott hat Kain angesprochen, als er gesehen hat, dass da Gefühle von Wut, von Enttäuschung, von Hass oder eben auch von Eifersucht da gewesen sind. Und er hat gesagt, Kain, was machst du? Pass auf! Und Kain hat nicht gehört. Und er hat seinen Bruder umgebracht. Aber Gott hat ihn nicht losgelassen. Wieder spricht er zu ihm, wo ist Abel? Kain, wo ist Abel? Und jetzt sagt Kain diesen ach so modernen Satz. Bin ich denn meines Bruders Hüter? Was geht mich der an? Oder? Bin ich meines Bruders Hüter? Bin ich verantwortlich für ihn? Gott geht da nicht drauf ein, aber er spricht ihn jetzt auf den Mord an. Aber die Antwort ist ganz klar. Ja. Wir haben eine Verantwortung für den Nächsten. Ja, haben wir. Und das umso mehr, wenn wir in bestimmten Beziehungsverhältnissen zu unserem Nächsten stehen. Natürlich für die Verwandtschaft, das ist eine besondere Beziehung. Eltern, Kinder, Verwandte und so weiter. Oder natürlich auch für Freunde oder für Nachbarn. Da leben wir drin. Oder auch selbstverständlich für Mitarbeiter oder Leute, die vielleicht bei uns im Angestelltenverhältnis sind. Wir haben eine Verantwortung. Und etwas, was die Bibel ganz klar macht, wo wir eine spezielle Verantwortung haben, das sind die Armen. Die Menschen, die am Rande stehen. Da haben wir eine Verantwortung. Und das ist ein tief christlicher Wert, diese Verantwortung zu übernehmen und zu tragen. Und deshalb hat das alle Zeiten schon bereits gelebt. Auch zur Zeit von Jeremias, Gott helf. Und jetzt. das ist der Falsche. Bringt doch bitte den anderen.
Ja. Am Joggeli sein Kalender hat nicht ganz unrecht gehabt. Das Korn war viel weniger schwer als das Jahr vorher. Und der Ueli hat schon Angst, er bringt das Eis nicht zusammen. Da steht noch die Sichelte vor der Tür. Da muss er, wenn es der Brauch ist, den Mägden, den Knechten, den Taglöhner und den armen Leuten mit Speis und Trank aufwarten, bis genug.
Es waren 10'000 Garben. Und heute kommen wir kaum auf 7'000.
Wir wollen doch etwa zufrieden sein, Ueli. Und die Sichelte?
Der Brauch gehört schon lange aus der Welt raus.
Unsere Leute haben eben brav gearbeitet. Und du musst noch nicht einmal eine Sichelte gönnen.
Da wie ein Schafmetzger. Rindfleisch und Schweine zu suchen, die Berge von Küchli aufstellen und den ersten noch dabei kaufen, was dazu braucht. Das vermögen wir das mal einfach nicht.
Ich wollte ja auch raus, wie ich nur kann. Aber du sollst auch nicht von dir können sagen, du seist nicht dankbar.
Mit dir ist böse zu streiten, Vreneli.
Es geht hier um einen Brauch, der Sichlete heißt. Und den gibt es im Bernbiet noch heute. Und er ist so eine Art Verbindung zwischen Alpabzug und Markt und auch ein bisschen Erntedankfest. Jetzt zumindest. Und wir kennen das ja auch zum Beispiel in Nevels, wenn die Kühe von den Alpen runterkommen, dann gibt es dort auch einen Markt, die Bauern verkaufen ihre Produkte. Und so ähnlich ist es heute wohl auch in Bernbiet. Aber damals, zur Zeit von Jeremias Gotthelf, hat dieser Brauch vielmehr die Prägung eines Erntedankfestes gehabt. Und es ging darum, wie wir das auch gehört haben im Dialog, eben zu danken für die Ernte und aus diesem Grund die Leute einzuladen, die mitgeholfen haben, Knechte, Mägde, Tagelöhner oder wer immer auch mitgeholfen hat an der Ernte, eben da groß aufzufahren, aufzutischen, mehr als genug, damit die Leute wirklich gutes Essen und genügend Essen bekommen konnten. Aber nicht nur die Knechte und die, die mitgeholfen haben, sollten Essen bekommen, sondern eben auch die Armen. Und das hat man vielleicht separat gemacht in einem anderen Raum, aber auch dort war der Bauer in Pflicht, aufzutragen, so viel er konnte. Und die Armen wirklich zu speisen, die konnten kommen und einfach nehmen. Und es ist ganz spannend, diese Filmszene wird dann auch einmal noch gezeigt. Und dort sehen wir, wie sehr eigentlich das an die biblischen Aussagen aus 5. Mose 14 ab Vers 28 erinnert, wenn wir dort lesen, über wie wir umgehen sollen im dritten Jahr mit dem Zehnten. Ganz spannend, es hat einen tiefen biblischen Bezug hier, diese Sichleten. Wenn wir aber im Hebräerbrief schauen, dann geht es in der Fürsorge eigentlich um uns. Die Gemeinde. Wir, die Gemeinde. Und wir stehen ja auch in einer speziellen Beziehung zueinander, oder? Als Gemeinde hat jeder von uns irgendwie eine Beziehung zu Jesus Christus. Er steht im Zentrum. Um ihn geht es. Wir treffen uns auch wegen ihm, um ihn anzubeten, ihn groß zu machen und zu ehren. Und es ist sein Geist, der in uns auch lebt, der uns geistlich gesehen verbindet und zu Geschwistern macht, Brüdern und Schwestern. Und so haben wir eine spezielle Beziehung zueinander. Wir haben diese Beziehung. Und ich bin so froh, dass das auch lebt unter uns in der Gemeinde. Diese Liebe, die von Gott her kommt, und das soll ja das Fundament unserer Beziehung sein, die Liebe, die Gott ausgießt, die sollen wir untereinander leben. Und dass wir diese Liebe leben und immer wieder auch bereit sind, einander zu versöhnen, wieder aufeinander zuzugehen. Denn es gibt Differenzen, es gibt Spannungen. Denn wo Menschen sind, gibt es auch Konflikte, das ist ganz klar. Aber dass wir diese Liebe immer wieder reinbringen und die Vergebung Jesu eben auch immer wieder reinbringen. Ich finde das ganz, ganz toll. Und den Gedanken an einen im übertragenen Sinn, Bruder- oder Geschwistermord, der kommt uns nicht einmal. Und das finde ich richtig super. Aber was ich mega stark finde in unserer Gemeinde, ist, dass diese Fürsorge untereinander lebt. Wir sehen die Nöte. Vielleicht nicht alle. Ich glaube, wir können auch nicht immer alle sehen. Manchmal ist es gut, wenn man auch darüber spricht. Aber ich höre und sehe so oft, wie einander geholfen wird. Wie Nöte oder Herausforderungen oder Schwierigkeiten wahrgenommen werden und wie dann selbstverständlich, ohne großes Aufheben, immer wieder Leute bereit sind, da einzuspringen und für andere zu sorgen. Und das ist echt toll, das ist echt schön. Und wenn wir hier an Grenzen kommen und merken, da gibt es Nöte, die können wir gar nicht abdecken, die können wir nicht erfüllen, dann gehen wir sogar einen Schritt weiter und wir machen, was wir können, wir beten. Und ich bin so froh, dass der Gebetschat, den wir in der Gemeinde haben, leben und immer wieder gefüllt ist und dass die Leute, dass ihr wisst, wir können da unsere Anliegen deponieren und es wird gebetet dafür. Ich bin so froh, dass wir Gebetsabende haben, jeweils am Donnerstag um 8 hier. Und dass wir in diesen Gebetszeiten immer wieder zum Teil wirklich gewaltige Gebetserhörungen erleben dürfen. Und ja, manchmal kämpfen wir auch, aber wir bleiben dran. Denn es geht darum, dort, wo wir nicht mehr helfen können, Gott, er kann. Und das wollen wir eben auch fruchtbar machen, das ist ganz klar. Aber es geht hier, gerade auch in diesem Dialog zwischen Vreni und Vreneli und Ueli, geht es um einen Bereich der Fürsorge, der uns vielleicht etwas weniger ring von den Händen geht. Wir sehen das eben in diesem Dialog ganz typisch. Ich glaube, das ist auch eine typische Art, wie Frauen mit Männern manchmal umgehen müssen. Und was aber hier passiert, ist, Vreneli motiviert den Ueli zur Liebe und zu guten Werken. Ihr seht, Ueli hat alle seine Gründe. Die Ernte hat zu wenig gebracht. Warum sollte er noch ein Fest ausrichten? Das kostet ja noch einmal. Es war für ihn ziemlich klar, dieser Brauch sowieso gehört abgeschafft. Und dann kommt Vreneli, oder? Und sie redet mit ihm und argumentiert mit ihm und auf eine kurze, liebevolle, aber klare Art und Weise. Und es gelingt ihr, ihren Ueli umzustimmen. Und dass Ueli wirklich aus vollem Herzen und freudig auf ihre Argumente eingegangen ist oder eingeht und diese Sichlete trotzdem ausrichtet. Das macht er. Und wie gesagt, ich glaube, das ist eine Art Dialog, die immer wieder zwischen Männern und Frauen, gerade wenn man verheiratet ist, stattfindet. Also ich zum Beispiel erlebe das, dass ich meine feste Überzeugungen habe. Wir Männer sind manchmal so. Ich weiß es nicht, ob das euch auch so geht, aber mir geht es so. Und dann kommt meine Frau, die sieht ein paar Dinge anders oder mehr. Und sie findet jeweils einen Weg, mir das zu zeigen und zu sagen. Und sie weiß, dass es nicht ganz ohne ist, da ist manchmal ein Minenfeld. Manchmal kann etwas explodieren in mir, weil ich empfindlich bin in gewissen Punkten. Aber meine Frau kennt diese Punkte. Und sie kann den Weg finden und kann mich immer wieder auf eine weise, liebevolle Art dazu bringen, dass ich Entscheidungen treffe, die dann wirklich gut sind, weil ich auf sie gehört habe. Manchmal muss es auch umgekehrt sein. Das ist auch so. Aber ich glaube, ein bisschen ist es typisch Mann-Frau, diese Art und Weise. Aber diese Art und Weise oder eben diese Art, jetzt füreinander zu sorgen, das ist auch etwas, was wir in der Gemeinde hier machen sollen. Um das geht es hier im Hebräerbrief. Aber das ist jetzt die Herausforderung. Wie sage ich's? Oder sage ich's überhaupt? Wenn ich jemanden sehe, der einen Weg geht, der ihn immer mehr wegführt oder der ihn in eine ganz falsche Richtung führt? Oder wie sage ich es oder sage ich es überhaupt, wenn ich jemanden sehe oder bei jemandem zuschaue, der sich wirklich bemüht, der sich anstrengt, aber immer wieder an einem bestimmten Punkt scheitert Und er weiß nicht weshalb oder sie weiß nicht weshalb. Aber er bewegt sich in einem Muster. Und deshalb kommt er immer wieder an denselben Punkt. Und solche Muster, die sind manchmal von außerhalb sehr einfach zu sehen. Aber wenn man selber drinsteckt, sieht man sie nicht. Sag ich's? Und wenn ja, wie? Oder wie sage ich es, wenn ich bei jemandem Wege entdecke bezüglich seiner Weltanschauung oder seiner Theologie, die vielleicht etwas schwieriger sind? Rede ich ihn darauf an? Spreche ich ihn darauf an oder eben nicht? Und die Frage, wenn ja, wie? Und diese Dimension, die haben wir hier in der Gemeinde. Und es ist richtig, wenn wir einander, so sagt es der Hebräerbrief, anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Und dass wir hier wirklich auch eben handeln können. Wie gesagt, bei Kain war es Gott selber, der hier eingegriffen und gesprochen hat. Ich kenne das als Pastor auch. Ich sehe manchmal Dinge und ich weiß nicht immer, ob ich sie ansprechen soll. Und ich sehe manchmal auch Konsequenzen, die folgen können aus solchem Verhalten. Und da ist immer meine Frage da, wie sehr, wie konkret darf ich dich ansprechen? Diese Frage ist immer irgendwo auch da. Und manchmal frage ich mich natürlich auch, wie, wenn überhaupt. Und manchmal auch nicht. Aber leider habe ich auch schon erlebt, dass ich wirklich in einem Seelsorgeprozess Dinge wirklich in Liebe ansprechen konnte. Und trotzdem, es wurde aufgenommen. Ich habe gedacht, ja, die haben das verstanden. Und trotzdem war es nach 2 Monaten genau dort, wo ich es kommen habe sehen oder habe kommen sehen. So, jetzt. Und das tut manchmal auch weh. Und es gibt diese anderen, aber das sind die anderen. Aber die lassen sich nicht gerne etwas sagen. Das gibt es. Aber meine Frage ist wirklich auch die, wie ist das mit dir? Zweitens, wachse in der Gemeinschaft. Der Hebräerbrief, er empfiehlt uns hier 2 Schritte, die wir gehen können. Und ich denke, das darf eine Hilfe sein. Das erste ist eben, dass wir überhaupt sehen, dass wir hinschauen, dass wir aufmerken, dass wir, wie es heißt in der Übersetzung in der Bibel, aufeinander Acht haben. Wenn wir Dinge entdecken, die Schwierigkeiten oder Mühe machen, dass wir das wahrnehmen. Und nicht einfach vergessen. Und vielleicht beginnt genau in dem Moment dieser Prozess, wo wir Jesus mit in diesen Prozess hineinbringen müssen. Und schon sagen sollen, oder eben im Gebet, im Austausch mit Jesus bereits reden und sagen, Jesus, was willst du mir damit sagen? Was ist mein Teil? Oder wie kann ich das ansprechen? Oder muss ich das ansprechen? Und hier ganz konkret, sehr eng mit Jesus unterwegs sein. Denn in diesem Aufmerken, in diesem Aufeinander Acht haben, da geht es zuerst nur ums Denken. Also das Wort hat den Begriff Gedanke im Wort drin. Noch nicht reden. Und dann kommt dieser zweite Schritt, dieses Anreizen. Und anreizen könnte man auch mit ermuntern, antreiben oder auch reizen übersetzen, aber hier in diesem Fall, in dieser Situation ganz klar auf positive Art und Weise. Also motivieren, ermutigen, ermuntern, stärken, helfen. Um das geht es hier. Und wenn wir hier sehen, wie Vreneli bei Ueli diesen Weg gefunden hat, diese Sache mit der Sichleten und mit diesen zusätzlichen Ausgaben, ihm die lieb zu machen, dann ist das eine Art und Weise, um was es geht. Und wir sehen bei Vreneli sehr klar, sie hat ein Ziel verfolgt. Und das Ziel war ganz eindeutig, sie wollte, dass Ueli das mit sehr viel Liebe verstehen, annehmen und als seine Überzeugung machen kann. Und dahin sollen wir kommen. Wir sollten immer das Ziel im Auge behalten. Um was geht es? Es geht nicht darum, dass wir etwas gesagt haben. Es geht darum, dass wir alles dafür einsetzen und auch die Wege versuchen so zu wählen, dass wir etwas so platzieren, sagen oder eben anreizen können, dass das Ziel erreicht und dass die Person versteht, aufgenommen und es als seine, als ihre Meinung gemacht hat, zu ihrer Meinung gemacht hat und von Herzen dann umsetzen kann und auch umsetzen möchte. Das ist so der zweite Schritt, dieses Ziel zu erreichen, ist ganz wichtig. Aber vielleicht finden wir auch einen Weg, um jemanden anzureizen zu guten Werken und eben zur Liebe, ohne dass wir etwas sagen müssen. Auch dieser Weg ist möglich. Und genau dieser Weg oder eine Möglichkeit, diesen Weg zu gehen, hat hier der Hebräerbrief. Wenn wir diesen Text noch einmal lesen, lasst uns aufeinander Acht haben. Und lasst uns und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. Rein grammatikalisch, indem bedeutet hier ganz klar, dass Zusammenkommen unterstützt, hilft oder bewirkt dieses Anreizen zur Liebe, bewirkt dieses Aufeinander Acht haben, wenn wir zusammenkommen. Aber nun ist es halt so, dass wir eben nicht immer da sind. Und jetzt schauen wir uns einen zweiten Teil an.
Bist du dabei?
Ich weiss, sie haben dir angegeben. Sie sind noch jeder Frischmeisterknecht mit seinen Mitdiensten. Dann ist sie ins Wirtshaus. Ich will ihnen etwas geben.
Ich frage dem nicht, ein Party viel danach. Ich habe ein paar Monate rausgeschoben und jetzt nicht mehr gut können Nein sagen.
Das verstehe ich. Aber wenn ich dir raten kann, nimm dich deine Nacht.
Ich
will schon jetzt in die Kirche führen. Das geht dir nichts an, was ich meine. Aber mit solchen Fuhren und solchen Buben wie dir zwei, da gehst du sicher nicht in die Kirche. Geh jetzt rein und geh zum Morgenessen. Ich weiss, Gott darf nicht mehr zu früh.
Habt ihr den Uli gesehen? Der Sternstunder. Er wird eigentlich die ganze Gemeinschaft auf die Bank kuchen, wenn er in die Kirche kommt.
Das ist ein Ausschnitt aus einem Film vorher. Also es ist aus dem Film Ueli der Knecht und nicht aus Ueli der Pächter. Und da sind Ueli und Vreneli noch kein Paar. Und Ueli ist eben noch ein Knecht, also ein Bediensteter. Und er geht jetzt in die Kirche. Er macht sich auf den Weg in die Kirche zu gehen. Und wir haben ganz deutlich gesehen, da gibt es unter den Knechten eine große Übereinstimmung und unter den Mägden, die gehen da eigentlich nur selten hin. Und es sind nur wenige, die in die Kirche gehen von diesem, sage ich mal, von dieser Gesellschaftsschicht. Und sie machen sich über Ueli lustig. Und es fallen Worte, das kommt nachher, wie eben Stündler oder Frömmler und so weiter. Und er wird vor allem aber, wird über ihn gesprochen im Sinn von, er hat es hoch im Kopf. Wir haben diesen Ausspruch gehört, er denkt, dass wenn er in die Kirche komme, alle auf die Stühle stehen würden, oder? Weil es so eine Sensation ist, dass er jetzt in die Kirche geht. Egal, was die Leute sagen, es ist gut, wenn wir in den Gottesdienst gehen. Es ist gut, wenn wir die Versammlungen besuchen. Die Kirche damals war schon besucht, aber es waren halt hauptsächlich die Bürger. Es waren hauptsächlich die Selbstständigen, die Handwerker, die mit eigenen Betrieben. Es waren die Bauern, die eigene Bauernhöfe hatten, die sich in der Kirche getroffen haben. Und deshalb, ja, es war vielleicht die Mittel- und die Oberschicht, die damals in die Kirche gegangen ist. Und jetzt geht Ueli eben dahin. Aber wir sollen uns deshalb nicht abhalten lassen. Das gilt ganz allgemein und das gilt zu allen Zeiten. Ich denke, als der Hebräerbrief geschrieben worden ist und er das gesagt hat, versäumt nicht euer Treffen, bleibt nicht fern und macht es nicht zu einer Gewohnheit, fern zu bleiben. Als er das geschrieben hat, hat er vermutlich an Menschen gedacht, die nicht mehr in die Kirche gegangen sind, in die Gottesdienste gegangen sind, weil die Verfolgung stark geworden ist. Also eigentlich ein ganz triftiger Grund. Jetzt wird man verfolgt, es ist besser, man geht nicht mehr, oder? Dann wird man nicht gesehen. Aber der Schreiber sieht es ganz anders. Das Wort Gottes sieht es ganz anders. Und das ist auch ganz klar. Er weiß, dass es schwierig ist, wenn wir den Versammlungen, den Treffen fernbleiben, geistlich zu wachsen, weiterzuwachsen und sich zu entwickeln. Er weiß, dass das Leben als Solochrist eine Herausforderung ist und nicht so einfach. Und eben oft auch die Gefahr besteht, dass man Wege geht, die nicht mehr gut sind. Und deshalb fokussiert aber der Hebräerbriefschreiber auf das Zusammentreffen, auf das Positive. Und er sagt, wenn wir zusammenkommen, dann reizen wir einander an zur Liebe und zu guten Werken, zur Fürsorge. Und das geschieht auch. Wenn wir in einer Gemeinde sind, wo es so viele begabte Menschen hat, die einander dienen, dann wird man automatisch, man sieht das, und man wird motiviert, da auch dabei zu sein. Und auch mit einzustehen und einzusteigen und zu helfen. Und man wird motiviert, eben geistlich auch dran zu bleiben. In lebendiger Beziehung mit Jesus. Da ist ein Vorbild da. Und das hilft, ohne dass wir darüber sprechen. Es kann auch korrigieren, dieses Vorbild. Und natürlich, es fordert auch heraus. Und genau diese Dinge, die bringen Wachstum. Wenn wir uns korrigieren lassen, wenn wir uns motivieren lassen und wenn wir uns eben auch herausfordern lassen und Dinge versuchen, die wir vielleicht noch nie getan haben. Es gibt Gläubige, die sich verabschiedet haben von der Gemeinde. Ich habe das immer wieder auch gehört, Menschen, die in der Gemeinde verletzt worden sind. Und ich weiß, das tut weh, wenn man von Geschwistern verletzt wird. Und ich rede natürlich jetzt hauptsächlich in die Kamera, weil du wahrscheinlich zu Hause bist und nicht hier. Aber meinst du nicht, es ist genau das, dass es weh tut und dass es schmerzt, ist auch die Aufforderung, die Einladung Gottes, dass du der Versöhnung eine Chance gibst und es noch einmal versuchst und so dich selber von diesen Schmerzen auch frei bekommst. Ich möchte dich einladen, besuch wo immer du das siehst, Besuch in deiner Nähe, wieder einmal einen Gottesdienst und wage einen neuen Anlauf. Denn Versöhnung ist immer möglich. Drittens, stärke die Wirksamkeit der Gemeinde. Untersuchungen zeigen, und es gibt einige Untersuchungen in diesem Bereich, dass wir als Leute, die die Freikirchen besuchen, hier eigentlich sehr treu sind. Also da ist ein genial treuer, großer, häufiger Besuch da. Und vor allem, wenn man das vergleicht mit der Landeskirche, die ja oft immer leerer werden, leider. Aber ich glaube, das hängt vor allem an diesem einen Punkt, dass wir in der Freikirche eben darüber reden, dass eine Beziehung mit Jesus der entscheidende Punkt und der entscheidende Moment ist. Wenn jemand eine Beziehung mit Jesus beginnt, die bewusst aufnimmt und die bewusst pflegt, dann ist es nämlich nachher Jesus in dir, der dich ermutigt, die Gemeinschaft zu suchen. Und das kommt dann von innen, Motivation von innen, oder? Und das ist immer besser. Und ich glaube, genau hier haben die Landeskirchen dann eine zusätzliche Herausforderung. Weil sie das nicht so prägnant machen, wie wir das tun, dann versuchen sie das mit äußeren Anreizen oder mit strukturellen Gegebenheiten aufzufangen und so die Leute zum Gottesdienstbesuch zu motivieren. Aber es gibt ja auch immer Gründe, weshalb man fernbleiben soll oder fernbleiben kann. Menschen, die am Sonntag arbeiten. Wir sind so dankbar, dass gerade im Spital oder so eben gearbeitet wird oder dass wir die ÖVs auch am Sonntag benutzen dürfen oder können. Und wenn es nur das schöne Wetter ist, das wir einmal haben und deshalb nicht in den Gottesdienst kommen, auch das ist ein guter Grund. Selbstverständlich. Und trotzdem möchte ich dich heute mit Hebräer 10, Vers 25 motivieren, so oft wie möglich den Gottesdienst zu besuchen. Und das gerade in dieser Situation umso mehr. Ich meine mit Situation Corona. Ich habe genug von dem. Jeden Tag in der Zeitung Corona, 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 Corona. In den Tagesschau dasselbe, ihr kennt das alle, ihr macht das auch durch, oder? Aber weil das so prägnant ist, gibt es andere Dinge in unserem Denken, die dadurch verdrängt worden sind. Zum Beispiel unser Auftrag für die Gemeinde. Oder bist du da noch dran mit deinem Herzen? Bist du da noch dran? Du erinnerst dich, wir möchten als Gemeinde, möchten wir auch die Region erreichen mit der guten Nachricht von Jesus Christus. Und zwar in Werk, durch Werken, also durch Taten und aber auch durch Worte. Wir haben das so formuliert in unserem Leitbild, wir sehen uns als Freikirche in Niederurnen berufen, in der Region Christi Liebe und Wahrheit in Wort und Tat zu bezeugen. Selber beschenkt von Jesus Christus wollen wir diesem Auftrag folgen und in Einheit an einer generationenübergreifenden Gemeinde bauen. Die Menschen erreichen. Dafür sind wir auch da. Das ist das, was Jesus uns geboten hat. Ihnen zu erzählen, dass es einen Gott gibt, der gut ist und der lebendig ist und der eingreift und der handelt. Und gerade jetzt ist es Zeit, wenn wir diesem Auftrag neue Priorität geben. Denn wir wissen nicht, wie lange wir uns jetzt hier noch wieder mit mehr als 50 Personen versammeln können. Es kann sein, dass auf einmal wieder Einschränkungen kommen. Und deshalb, wenn wir uns jetzt noch treffen oder wieder treffen, können wir neue Dynamik geben und in dieser Dynamik Dinge machen. Und weil du da bist in diesem Gottesdienst, können wir Programme durchführen. Wir können ein Kinderprogramm durchführen oder zwei. Wir haben zwei Gruppen für Kinder und das ist toll. Oder wir können andere Programme durchführen, Liebe, Nächstenliebe, praktisch umsetzen. Mit dem Integrationsteam, mit der Nachbarschaftshilfe. Oder aber eben auch mit was wir einfach zur Verfügung haben. Jeder persönlich, für sich. Wir können als Gemeinde, weil du da bist, einen Gottesdienst machen. Weil wir ein starkes Technikteam haben. Weil wir jemand haben, der Apero macht. Und das wird dann gediegen, oder? Und weil wir Musik haben, Lobpreisleute. Und weil wir Leute haben, die durch den Gottesdienst führen, moderieren, die Zeugnis geben. Weil du da bist, wird die Gemeinde so stark und kann aufgebaut werden. Aber es gibt noch etwas anderes. Es ist, wenn wir gemeinsam uns treffen, ist es ein Unterschied, ob wir 50 oder ob wir 100 sind. Das wird wahrgenommen von außen. Je mehr Leute sich treffen, desto mehr fällt das auf. Es war wahrscheinlich 2009, als ich hier diesbezüglich so eine Art Augenöffner-Erlebnis gemacht habe, was Gemeindebau anbelangt. Wir waren damals noch in St. Gallen und wir waren, Elisabeth und ich, waren im Reisebüro und haben eine Reise gebucht. Und dann fragt die Beraterin mich, was für einen Beruf ich habe. Und ich habe gesagt, Pastor. Und jetzt sagt sie Folgendes. In einer Stadt von 75.000 Personen sagt sie Folgendes. Und die hat nichts mit Freikirchen zu tun, nichts mit diesem Bereich irgendwie zu tun gehabt. Aber sie sagt Folgendes. Pastor, sind Sie Pastor in dieser Kirche, Stammi, Kirche, die bewegt? Und ich habe gesagt, ja. Kennen Sie sie? Ja, ich sehe sie halt. Wir haben 2008 ein neues Gebäude bauen können, mit Platz für 500 Personen. Und wir haben das sehr prägnant angeschrieben. Stammi, Kirche, die bewegt. Und das wird auf einmal von der Gesellschaft wahrgenommen und gesehen. Und das habe ich dann auf andere Art noch ein, zwei, dreimal erlebt. Weil jetzt auf einmal sieht uns die Stadt. Oder hat uns die Stadt gesehen? Und hier braucht es weniger, bis wir noch mehr auffallen, bis wir noch mehr gesehen werden. Jesus sagt, wir sind wie eine Stadt, die auf dem Berg ist als Gemeinde. Und die wird gesehen. Wir sollen unser Licht leuchten lassen und nicht unter den Scheffel stellen. Matthäus 5. Und nicht unter den Scheffel stellen. So also, wenn wir uns treffen, sind wir auch Zeugnis. Und da gibt es Dynamik und da gibt es Kraft. Und je kräftiger wir werden als Gemeinde und je mehr wir eben uns da auch treffen und zeigen können in der Gesellschaft, so können wir auch raustreten. Mit Aktionen wie Päckli-Aktion in den Wikispark. Wir können uns so präsentieren. Oder wir können heraustreten und Teil sein von Aktionen oder von Events, die von der politischen Gemeinde organisiert werden. Chilbi oder so etwas. Wir könnten. Oder? Oder wir können selber Aktionen starten. Für Kinder oder für andere Dinge. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir die Menschen erreichen können. Und die Menschen sie suchen. Sie sind heute offen. Offener, viel offener als vor 2 Jahren. Oder wir können miteinander evangelistische Einsätze machen, wie wir eben auch das Vorrecht gehabt haben, jetzt Freitag und Samstag. Und Hermann und andere werden noch etwas dazu sagen. Ich bin so froh, dass wir das tun können. Und ich wünsche mir, dass wir uns in diese Richtung noch mehr bewegen können. Dass wir mehr werden, uns besser positionieren können und dann eben diesen Auftrag immer mehr und mehr ausführen. Gemeinde, die Versammlung, lasst sie uns nicht verpassen, denn gemeinsam sind wir stark. Amen.